Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Eine Sammelleidenschaft wird das nicht sein bei der Polizei. Laut einer der Polizeigewerkschaften haben sich bei den Polizistinnen und Polizisten 22 Millionen Überstunden angesammelt. Wie kann das sein? Wir sprechen in dieser Podcast-Episode des Updates mit einer Polizistin über ihren Alltag und darüber, wieso auch eine finanzielle Entschädigung für die Überstunden eigentlich kein guter Ausgleich ist.
Dass das finanziell dann geboten wird für diese geleisteten Überstunden, ist nicht eine 1:1-Vergütung. Und ich sag mal, der Wert, der dann gezahlt wird, steht einfach nicht im Verhältnis mit der Zeit, die man mit seiner Familie in seinem eigentlichen Leben verliert.
Das also in diesem Podcast. Verena von Keitz aus dem Update-Team hat sich außerdem damit beschäftigt, wie lange eigentlich so ein Arbeitstag sein sollte.
Es geht angeblich auch mit 3 am Tag.
Sagt wer?
Ein niederländischer Utopist und Autor.
Du bist seit 12 Uhr hier, also 6 Stunden, damit ist dein Arbeitstag quasi schon 2-mal rum jetzt.
Schon lange. Tschüss.
Und auch nochmal Thema, das vergoldete Steak von Franck Ribéry. Wir fragen nach, was eigentlich mit dem Gold im Körper passiert und wie viel Gold ungesund für uns ist.
Wenn Sie das jetzt jeden Tag essen, dann würde ich nicht dafür garantieren, dass es nicht auch irgendwann toxische Effekte hat.
Ja. Der Update-Podcast vom 7. Januar 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
22 Millionen Überstunden bei der Polizei. Das ist eine unglaubliche Zahl, die heute veröffentlicht wurde. 22 Millionen Überstunden, schätzt die Gewerkschaft der Polizei. Denn ob ein Wald gerodet werden soll oder Fußballspiele anstehen oder ein türkischer Staatschef zu Besuch kommt, überall ist die Polizei natürlich dabei und macht Überstunden. Überstunden hat auch die Polizistin Vanessa Havlicek. Sie ist 27 Jahre alt und arbeitet bei der Autobahnpolizei in Frankfurt. Über ihren Alltag habe ich vor der Sendung gesprochen. Habe sie gefragt, Vanessa, mit wie vielen Überstunden bist du denn raus aus dem Jahr 2018 gegangen?
Also ich habe jetzt knapp 200 Überstunden, wobei ich mir auch welche habe auszahlen lassen. Also ich war auch schon bei fast 600 Überstunden und bin jetzt im Februar 5 Jahre in dem Beruf.
Boah, ist unfassbar. Wie oft redet ihr unter Kolleginnen und Kollegen über diese Überstunden?
Über die Überstunden im Grunde sehr häufig, wobei wir das alle im Endeffekt als eine Art Symptom sehen dafür, dass einfach viel zu wenig Personal da ist. Also das heißt, die Überstunden spiegeln irgendwo wieder, wie viel und an wie vielen Stellen es an Personal fehlt. Und darüber unterhält man sich vor allem, über die Arbeitsbelastung und die Termine, die man nicht wahrnehmen kann, die in familiären Kreisen entstehen und die private Zeit, die darunter sehr, sehr leidet.
Aber die Politik hatte doch versprochen, dass mehr Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden sollen. Reichen die nicht?
Nein, grundsätzlich muss man darüber sprechen, reichen denn die Stellen generell, von denen gesprochen werden, in der Anzahl? Die reichen definitiv nicht, weil wir haben auch eine hohe Pensionierungswelle. Das heißt, da gehen auch unglaublich viele Beamten. Die gilt es zu ersetzen und weiterhin steigt die Aufgabenvielfalt. Die Einsatzlagen werden immer mehr und sie werden vor allem immer kräfteintensiver. Und das wird scheinbar überhaupt gar nicht berücksichtigt.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ihr habt euren 8-Stunden-Tag schon hinter euch und euch ist ganz klar, ich kann heute definitiv nicht gehen. Ich muss noch 2 Stunden bleiben, manchmal 3, manchmal 4.
Dieses Prinzip gibt es auch, wobei wir unglaublich viele verschiedene Schichtmodelle haben. Also ich persönlich arbeite jetzt zum Beispiel in einem 12-Stunden-Schichtsystem und je nachdem, wie die Auftragslage ist, und die wird eben immer, immer höher, wir müssen immer mehr Einsätze in diesen 12 Stunden bewerkstelligen. Und wenn man dann halt gegen Feierabend dann noch an der Unfallstelle steht, bei einem Geschädigten steht oder eben bei einer Demonstration, dann kann ich nicht einfach gehen, wenn die Uhr meinen Feierabend einläuten würde.
Und kommt es dann auch vor, dass bei 12-Stunden-Tagen kriegst du ja wahrscheinlich einen Ausgleichstag, kommt es dann auch vor, dass du den komplett streichen musst, weil einfach niemand da ist und du musst dann auch am Ausgleichstag arbeiten?
Ja, genau. Also das ist dann die nächste Variante, dass man nicht nur an dem Tag, wo man arbeitet, länger bleiben muss, weil die Aufträge nicht abreißen, sondern eben auch, dass die freien Tage mittlerweile eingefordert werden, weil man Sonderlagen bewerkstelligen muss. Also da geht man auch mal aus seinem eigentlichen Aufgabenfeld raus und geht dann in die Großeinsätze, jetzt in meiner Person zum Beispiel, die mache ich sonst normalerweise nicht. Ich bin ja im Wechselschichtdienst auf Streife quasi. Und wenn dann Einsätze noch reinkommen, dann muss ich dieses Aufgabengebiet mal wechseln zulasten meines Freitages und gehe dann in den Einsatz.
Du hast vorhin erwähnt, dass ihr auch darüber sprecht, was euch entgeht an Freizeit, an Treffen mit Freundinnen und Freunden. Du sagst auch, die finanzielle Entschädigung, die macht einen nicht unbedingt glücklich. Warum?
Ja, einmal werden die Überstunden jetzt erst seit kurzem wieder mal ausgezahlt. Das stand einfach erst mal eine Zeit lang auch gar nicht zur Debatte, dass das geht. Deswegen hat man auch viele angesammelt, dass das finanziell dann geboten wird für diese geleisteten Überstunden, ist nicht eine 1:1 Vergütung. Und ich sage mal, der Wert, der dann gezahlt wird, steht einfach nicht im Verhältnis mit der Zeit, die man mit seiner Familie in seinem eigentlichen Leben verliert. Das ist keine Wertschätzung, die wir uns doch sehr wünschen würden.
Machst du deinen Job noch gerne?
Ich liebe meinen Job, ja. Ich mache den sehr, sehr gerne, weil das Aufgabengebiet, das, was wir abarbeiten, ist super spannend. Nah am Menschen, das macht einfach Spaß. Das würde ich auch niemals aufgeben wollen. Das ist wirklich die Wertschätzung, die fehlt. Und das ist auch das, was frustriert. Ich sage mal, ich bin jetzt noch eine sehr junge Polizistin. Meine Mama sagt dann immer liebevoll, ja, jetzt geht das alles noch. Jetzt bist du noch jung, aber du wirst das irgendwo merken. Und es ist ja auch belegt, dass gerade allein schon ein Schichtdienst an sich und die Arbeit, die wir leisten, die ist jetzt nicht gerade gesundheitsfördernd. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass eigentlich da auch ein Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nachkommen müsste und eigentlich auch jetzt schon erkennen müsste, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Also auch wenn man jetzt die Leute quasi doppelt und dreifach arbeiten lässt, dass ein Beamter vielleicht dann die Arbeitszeit von zweien ersetzt, geht das hinten ja auch nicht wieder auf.
Weil die Menschen dann wieder ausfallen. Hunderte Überstunden hat auch Polizistin Vanessa Havlicek und die Ausgleichszahlungen, die machen nicht unbedingt glücklich. Heute ist bei der Gewerkschaft der Polizei von 22 Millionen Überstunden bei der Polizei die Rede.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Leute, ich bin da mal raus aus Facebook und Twitter. Das hat heute Grünen-Chef Robert Habeck angekündigt. Er hat damit reagiert auf einen eigenen Fehler. Mit einem Video auf Twitter hat er nämlich am Wochenende einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Und darüber spreche ich jetzt mit Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deswegen schaltet er jetzt seinen Kanal ab oder wie? Oder all seine Kanäle?
Ja, genau. Das ist letztlich die Konsequenz, die er daraus gezogen hat. Nochmal kurz, in dem Video spricht er ja quasi ganz Thüringen ab, ein demokratisches Bundesland zu sein. Da wird ja dieses Jahr gewählt und in dem Video sagt Habeck unter anderem, wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies und demokratisches Land wird. Obwohl es natürlich passender gewesen wäre, zu sagen, bleibt.
Ja, klar.
Habeck sagt jedenfalls, dass das ein echter Fehler war und dass ihm das jetzt schon zum zweiten Mal sowas passiert ist.
Ja, wir erinnern uns, vor der Landtagswahl in Bayern, da hat er getwittert, dass die Alleinherrschaft der CSU beendet werden solle, damit endlich wieder Demokratie dort herrsche.
Genau, und dass ihm jetzt sowas Ähnliches wieder passiert ist, dafür macht Habeck eben Twitter verantwortlich.
Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt. Und das ist ja ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird. Und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen.
Und dass er aus Facebook auch aussteigt, das erklärt er damit, dass ihm über Facebook neben Twitter eben Daten geklaut wurden. Habeck ist einer der Politiker, die von dem aktuellen Hackerangriff am meisten betroffen sind.
Also auf der einen Seite ist das ja irgendwie auch sympathisch, so digitales Detox, sich mehr auf Inhalte konzentrieren, auf sich selber vielleicht auch, anstatt aufs Rumposaunen in Social Media. Allerdings erreicht man darüber natürlich auch viele Menschen, auch im Wahlkampf mit seinen Ideen.
Ne? Das stimmt. Habeck hatte immerhin auf beiden Kanälen jeweils gut 50.000 Follower. Das ist zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht, weniger als Juso-Chef Kevin Kühnert hat, aber deutlich mehr als zum Beispiel SPD-Chefin Andrea Nahles oder CSU-Chef Horst Seehofer. Also Habeck war da ganz gut unterwegs und konnte eben nicht nur viele Leute, sondern auch viele jüngere Leute über die Kanäle erreichen. Offenbar hat er sich darüber auch viele Gedanken gemacht in dieser schlaflosen Nacht. Zur Begründung meinte er heute aber, dass es wohl ein noch größerer Fehler wäre, bei Facebook und Twitter zu bleiben. Jetzt sind beide Konten auf jeden Fall abgeschaltet. Also ich habe unter Robert Habeck ihn bei Facebook und Twitter nicht mehr gefunden.
Wie sehen das denn andere Grüne? Habeck ist ja Zugpferd, dem auch der aktuelle Höhenflug mit zu verdanken ist.
Ja, und auch die ganze Partei könnte das natürlich Sympathien und Wählerstimmen kosten. Von Co-Chefin Annalena Baerbock war zu Habecks Ausstieg nicht viel zu hören, nur dass sie selbst eben bleibt bei Facebook und Twitter. Viele andere Politiker finden Habecks Rückzug aber falsch. Zum Beispiel sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, dass er auch oft Kritik abbekomme, ganz analog an Infoständen und so, aber dass er trotzdem nicht aufhöre, auf den Marktplatz zu gehen. Oder Wirtschaftsminister Bundesinnenminister Peter Altmaier von der CDU, der warnt, dass genauso gut Mikrofone oder Kameras schlecht auf einen abfärben könnten, also den eigenen Stil negativ beeinflussen. Tendenziell gibt es mehr Kritik als Verständnis, habe ich den Eindruck, im Netz, auch von privaten Leuten. Der Tenor ist so, dass man nicht ein Medium für Fehler verantwortlich machen sollte, sondern eben lernen sollte, besser damit umzugehen.
Robert Habeck hat nach Datenklau und Videoshitstorm gesagt, tschüss Twitter, tschüss Facebook. Wie andere das sehen, darüber habe ich mit Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten gesprochen, hier im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Es ist Montagabend und heute Morgen Konferenz bei uns. Wir sprechen über die Themen des Tages und darüber, dass ein niederländischer Autor und Historiker sagt, es ist möglich, dass wir 15 Stunden arbeiten. Und ich so, 15 Stunden am Tag? Frechheit. Nein, er meint 15 Stunden pro Woche, also 3 Stunden am Tag, Wochenende frei. Rutger Breckmann heißt der Mann. 30 Jahre ist er alt, 3 Stunden am Tag arbeiten. Das würde bedeuten, ich hätte nur 1 Stunde Zeit, mich auf diese 2-stündige Sendung vorzubereiten.
Ja, das ist effizient.
No way. Verena von Kaltz aus dem Update-Team. Du hast dir das genauer angeschaut. Breckmann meint wirklich, wir alle können mit so wenig Arbeitszeit über die Runden kommen?
Ja, er sagt, das sei kein Problem, schon im Hinblick darauf, dass viele Menschen selber sagen, dass die Arbeit, die sie machen, sinnlos sei und der Gesellschaft nichts bringe. Das sagt er in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Spiegels. In entsprechenden Umfragen würden das übrigens oft Berater, Banker und Personaler äußern. Und dass da eben sehr viel Potenzial sei, Arbeitszeit zu reduzieren, weil es einfach so viele Bullshit-Jobs gebe, denn der Kapitalismus habe diese unglaubliche Fähigkeit, Jobs zu erfinden, die keiner braucht.
Und diese Jobs will er abschaffen, oder wie?
Vom Prinzip schon, sodass nur noch die Arbeit übrig bleibt, die wirklich gemacht werden muss. Und auch da wäre es gut, sagt er, wenn wir nicht arbeitsstundenmäßig das alles in die Länge ziehen, denn er meint auch, niemand könne 8 Stunden am Tag kreativ sein. Mit weniger Arbeitszeit würden wir mehr schaffen. Das zeigen tatsächlich auch Untersuchungen zur Arbeitszeit und Produktivität, die belegen das tatsächlich.
Mehr schaffen, 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 das klingt dann auch wieder sehr kapitalistisch, so nach Effizienz.
Gewissermaßen schon. Also Rutger Breckmann sagt auch, dass uns derzeit der Konsum und das ständig angestrebte Wirtschaftswachstum von einer 15-Stunden-Woche abhalten würde und dem Ganzen im Wege stehen würde. Er hat sich das Ganze auch nicht selber ausgedacht, sondern der berühmte britische Ökonom John Maynard Keynes, der hat 1930 in einem Essay vorausgesagt, dass wir im Jahr 2030, also in 11 Jahren, nur noch 15 Stunden am Tag arbeiten würden, weil wir dann so reich wären, dass wir uns das leisten könnten.
Aber ganz ehrlich, das ist doch je nach Job auch völlig unrealistisch, oder? Also wir arbeiten momentan noch in der Regel so 30 bis 45 Stunden pro Woche, also das Doppelte oder Dreifache.
Ja, das stimmt. Ich habe mir in dem Zusammenhang nochmal Zahlen angeguckt. Durchschnittsarbeitszeit in Deutschland liegt nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums derzeit bei 34,9 Stunden pro Woche. Interessanterweise steht Deutschland damit im Vergleich mit anderen Ländern mit am nächsten an der 15-Wochen-Stunde, wenn sie auch immer noch weit entfernt sind. EU-weit arbeiten nämlich nur noch die Niederländer und die Dänen weniger pro Woche als wir Deutschen. Man muss aber jetzt mal genauer schauen. Also dieser niedrige Wert kommt vor allem daher, dass in Deutschland schon sehr viele Menschen die Utopie der 15-Stunden-Woche in die Tat umsetzen. Nämlich Frauen. Mhm. Die sind ja sehr oft in Teilzeit beschäftigt und nur in Teilzeit bezahlter Arbeit nachgängig.
So ist es. Sie bekommen ja nicht die Vollzeit bezahlt in der Hälfte der Arbeitszeit. Und das ist natürlich was anderes als das, was sich Rutger Breckmann vorstellt.
Ja, er stellt sich eine Gesellschaft vor, in der alle nur noch so wenig arbeiten. Er spricht übrigens in dem Zusammenhang auch immer über das bedingungslose Grundeinkommen, das so eine Voraussetzung dafür sei. Er sagt im Spiegel-Interview auch, das gehe natürlich nicht über Nacht. Aber grundsätzlich wäre er da optimistisch, denn vor 5 Jahren habe noch niemand über solche Ideen geredet und inzwischen würden sie auch in Wahlkampfprogrammen auftauchen oder auch die Politik sich grundsätzlich damit beschäftigen.
Gibt es da konkrete Projekte oder sowas?
Ja, es gibt Projekte zum Beispiel in Schweden, da wird ja immer mal wieder der 6-Stunden-Arbeitstag ausprobiert und auch in Deutschland gibt es jetzt seit Anfang des Jahres die sogenannte Brückenteilzeit, also du kannst in Teilzeit gehen, ohne das Anrecht auf deine Vollzeitstelle zu verlieren und musst auch gar keine Gründe dafür nennen. Also es verändert sich auf jeden Fall etwas in Bezug auf diese starren Arbeitszeitmuster von, wie wir es kennen, 8 Stunden am Tag.
Nur 15 Stunden pro Woche einer vollbezahlten Arbeit nachgehen. Das ist die Utopie des Buchautors und Historikers Rutger Breckmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova. Das Update ist hier am Montagabend. Mehr Mut zur 4 oder sogar zur 6. So könnte man die neueste Forderung des Philologenverbandes interpretieren. Der Berufsverband der Gymnasiallehrer, der sagt nämlich, es gibt eine Inflation der guten Noten und das muss sich ändern an den Schulen. Wir brauchen auch mal schlechtere Noten. Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath ist unser Schul- und Bildungsexperte. Guten Abend, Armin.
Guten Abend, Ralf.
Armin, was fordert der Philologenverband da genau?
Naja, er sagt tatsächlich, wir brauchen mehr schlechte Noten. Du hast das schon ganz richtig ausgedrückt. Die Argumentation der Philologen, das ist ja quasi die Lobbyorganisation der Gymnasiallehrer, ist so, dass sie sagen, die Noten oder der Notendurchschnitt, die werden seit Jahren immer besser. Und deshalb lässt die Aussagekraft nach. Das heißt, die Unterscheidung von guten Schülern und denen von schlechten Schülern, das wird immer schwieriger von außen, wenn man eben nur auf die Noten schaut. Und deshalb gibt es jetzt wieder mal diese Forderung, Lehrer sollen das Notenspektrum besser ausschöpfen. Und zwar wirklich durchgängig, wenn jemand bestanden hat, von der 1 bis zur 4. Und wenn jemand nicht bestanden hat, dann natürlich auch schlechter. Und eben nicht nur im Bereich zwischen, sagen wir mal, 1,0 und 2,7, das reicht denen nicht.
Warum? Was will der Philologenverband damit erreichen?
Er sagt, wir bekommen dann eine bessere Differenzierung hin, eine bessere Aussagekraft der Noten. Da geht es ihnen wohl im Wesentlichen drum. Und, das sagen sie auch, eine bessere Leistung der Schülerinnen und Schüler. Tatsächlich, wenn man sich das aber anschaut, die Debatte, dann sieht man, dass die Klage, die da geführt wird über die Inflation dieser guten Noten, wirklich keine neue Klage ist. Das gibt schon seit ungefähr 15 Jahren, wird für Schulen gesagt, wird aber auch für Universitäten und Hochschulen gesagt. Und das sind so viele Beschwerden, dass sich der Wissenschaftsrat da schon ein paar Mal mit beschäftigt hat. Das ist so ein Beratungsgremium für die Länder. Wolfgang Marquardt, der war früher Vorsitzender dieses Wissenschaftsrats und er teilt auch die Skepsis angesichts der vielen guten und vor allem auch sehr guten Noten, die es im Bildungssystem in den letzten Jahren gibt.
Wir würden eine immer größere Kontraktion der Notenskala bekommen und im Endeffekt eben nicht mehr differenzieren können, weil alle die 1 kriegen und dann könnten wir die Noten abschaffen. Dazu wird es nicht kommen, hoffe ich, und wir müssen dagegen steuern heute. Man muss einen wirklich offenen Diskurs über die Notenvergabepraxis führen. Aber es ist letztlich auch eine Frage der Standardbildung im Fach. Also welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit ich eine 2 in der Biologie eigentlich bekommen kann?
Das bezieht sich hier jetzt in der Aussage zwar nur auf Studiengänge, aber die Entwicklung gibt es eben auch in der Schule. Und deshalb gibt es heute, und man muss sagen, mal wieder die Forderung des Philologenverbands, dass er eben sagt, wir brauchen mehr schlechte Noten, wir brauchen auch den Mut zur 4.
Deine Einschätzung, ist das sinnvoll?
Naja, ich denke eher nicht, denn man muss halt bei dieser Notengebung, wie wir sie jetzt haben, wenn man sagt, das bewegt sich eher im oberen Bereich, muss man eben feiner auf die Unterschiede achten. Da kommt es dann auch auf 0,1er Unterschiede an im Notenpack. Wenn man dann sagt, wir gehen bis zur 4, dann reicht es eben bei 0,3er Schritten zu bleiben. Das ist letztlich nur eine Frage, sozusagen, wie genau man da hinschaut. Aber so richtig gut als Effekt verspreche ich mir davon nichts.
Das heißt, diese Aussage, bessere Noten führen zu besserer Leistung, das stimmt gar nicht.
Nee, jedenfalls nicht automatisch, denn es kommt ja darauf an, wie die Leistung und die Noten gekoppelt sind. Und es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Schülerleistungen tatsächlich besser geworden sind in den letzten Jahren. Es kann sein, dass das zum Beispiel passiert durch andere Arten der Prüfung. Heute sind Prüfungen oft viel kleinteiliger, viel besser angeleitet. Also das ist eine Möglichkeit. Und dann muss man, wenn man sich die Abi-Noten bundesweit anschaut, die Kirche wirklich auch ein bisschen im Dorf lassen. Nehmen wir mal Nordrhein-Westfalen. Da gab es 2007, also vor 12 Jahren, einen Notendurchschnitt im Abitur landesweit von 2,45. Und 10 Jahre später, 2017, war er bei 2,67. Hoppla, ist ja gar nicht besser geworden, stellt man fest. Baden-Württemberg so ähnlich, auch da ein bisschen schlechter geworden. Wo es besser geworden ist, ist Bayern zum Beispiel und Bremen interessanterweise. Aber Bayern auch 2,31 als Abi-Durchschnitt im Mittel. Das ist sogar noch besser als die in Bremen. Also die Noten sind da wirklich mit Vorsicht zu genießen. Man kann die nicht 1:1 vergleichen. Es gibt Bundesländer wie Thüringen, die geben grundsätzlich leichter, bessere Noten. Und trotzdem ist das auch nur ein Abitur.
Was könnte man denn tun, damit die Noten aussagekräftiger werden?
Naja, wir kennen das im Grunde aus dem Hochschulbereich. Man könnte sowas wie ein Diploma-Supplement vergeben. Das ist so ein kleiner Begleitbrief, der dazu kommt und in dem dann erklärt wird, okay, die 4 in diesem Bereich bedeutet das und das. Das sind die Kompetenzen, die der Student oder der Schüler dort hat. Das sind die Lernfortschritte, die er gemacht hat. Und wir kennen das interessanterweise nicht nur aus den Hochschulen, sondern auch aus den Grundschulen, denn da gibt es Textzeugnisse in manchen Jahrgangsstufen. Die sind im Grunde viel aussagekräftiger als so den Versuch, einen Menschen in 8 oder 10 Ziffernoten abzubilden. bilden. Wer das übrigens schon längst erkannt hat, sind die Unternehmen, die Lehrlinge suchen und Auszubildende. Die sagen, uns sind die Noten vom Zeugnis gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was derjenige drauf hat. Und das sehen wir entweder, wenn es ordentlich erläutert ist in so einem Textzeugnis oder in einem Vorstellungsgespräch. Da können wir uns dann richtig ein Bild machen.
Brauchen wir schlechtere Noten an den Schulen? Unser Deutschlandfunk Nova Bildungsexperte Armin Himmelrath sagt nein.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das ist ja wohl eine Frechheit.
Ja. Im Fernsehen haben sie das ja gebracht. Das ist ja wohl das Allerletzte. Ne?
Was ist das Allerletzte?
Dass Leute, die jetzt Geld haben, sich so damit brüsten müssen, dass sie sich da so ein Tomahawk-Steak da kostet allein schon einen Haufen Geld. Und jetzt noch mit Blattgold, das ist krank einfach, weil sie nicht mehr wissen, die kriegen zu viel.
Ja, irgendwie gefällt das vielen Leuten nicht, ne? Dass Franck Ribéry, französischer Nationalspieler und Flügelspieler beim FC Bayern München, sich ein vergoldetes Steak in Dubai hat machen lassen und dann auch noch seine sprachlichen Entgleisungen gegen alle, die ihn für sein Posting kritisiert haben. James Arias schreibt bei uns bei Facebook, das kommt davon, wenn man für ein Land spielt, wo Sozialneid Nationalsport ist. Lücke Kleiser schreibt bei uns, jeder kann ja gern essen, was er will, aber warum ist ein Video davon und dann auch noch so ein Video ins Netz gestellt worden? Das ist einfach nur peinlich, ist ja wohl voll oberprollig. Und Roman Lang findet, viele Menschen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld sonst noch für komische Sachen machen können, das ist doch einfach nur dekadent. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich angeschaut, was die Causa Blattgold eigentlich für Ribéry als Menschen und uns als Gesellschaft aussagt.
Würdest du dir ein Steak mit Blattgold gönnen? Nein.
Womit?
Ein Steak mit Blattgold, nee.
Nein, würden wir nicht.
Nein.
Nein, definitiv nicht.
Ja.
Würdest du?
Ich würde dafür kein Geld ausgeben, aber ich kenne Köche, die verzieren ihre Sachen so ein bisschen mit Blattgold. Es gibt ja auch dieses Getränk mit dem Blattgold, Danziger Wasser und von daher.
Okay, Blattgold, ja oder nein, das ist eine Geschmacksfrage. Wobei die Praline, die ich mal mit Blattgold gegessen habe, da war das Gold absolut geschmacksneutral. Also eher eine Frage des guten Geschmacks, also des Images, das man gerne nach außen tragen möchte.
Wie viele andere vielleicht ist mir das eigentlich sehr peinlich vorgekommen. Ich bin Sikard Neckel, Professor für Soziologie an der Universität Hamburg.
Sikard Neckel sagt, nicht Neid steht im Zentrum der Debatte, sondern die Tatsache, dass sich Ribéry nicht an unsere Erwartungen hält. Davon, wie sich reiche Menschen zu verhalten haben.
Hier haben wir es offensichtlich mit einem Aufsteiger zu tun, der die Regeln, und da haben Sie durchaus recht, die für einen gesellschaftlich anerkannten Aufstieg gelten. Und dazu gehört eine gewisse Demut, dazu gehört eine gewisse Bescheidenheit. Diese Regeln ist er nicht bereit und gar nicht in der Lage einzuhalten.
Ribéry sitzt wie ein König vor seinem riesigen Steak aus Gold und erhofft sich offenbar irgendeine Form der Anerkennung. Likes, Applaus, Neidbekundung, einfach weil er es kann.
Franck Ribéry kommt ja zum Beispiel aus den Banlieues, ne, in Frankreich, also hartes Ghetto. Und kennt man ja auch von den Rappern, ne? Die zeigen dann halt den Bling.
Also Ribéry symbolisiert gewissermaßen das Klischee des aufgestiegenen Fußballstars aus einfachen Verhältnissen, der sich aber überhaupt nicht benehmen kann. Dasselbe haben wir völlig richtig in der Musikszene, etwa bei den Gangster-Rappern, die sich darin gefallen, Fotos zu posten, auf denen sie in Champagner baden.
Gold, Geld, Champagner, schicke Autos, Statussymbole. Das ist die einfachste Methode, Eindruck zu schinden und zu sagen, hey, ich bin wer. Der Unterschied ist nur,
dass bei den Gangster-Rappern diese Art von verbalen Entgleisungen gewissermaßen zum Geschäftsmodell gehören, während sie in der Fußballwelt unter öffentlicher Ächtung stehen.
Fußballspieler, das war auch schon mal anders, sind heutzutage Personas des öffentlichen Interesses. Glatt gebügelte Gangster-Rapper verlieren ihren Street-Credit. Die müssen gesellschaftlich unangepasst sein. Fußballer hingegen sollen allglatte Vorbilder für die Jugend sein. Dass Ribéry also im Anschluss an sein Video mit seinem Gepöbel und seinen vulgären Beleidigungen auf keinen Fall Karma-Punkte gesammelt hat, ist klar. Aber warum ist das hier bei uns jetzt so eine große Sache? Sozialneid, was typisch Deutsches?
Vielleicht, weil man in den USA generell stärker diese Selfmade-Mentalität hat, dass man eben dort sagt, wer es etwas gebracht hat, der darf seinen Reichtum auch zur Schau stellen.
Es gibt Länder wie Deutschland, auch Japan zum Beispiel, wo wir eher ein Neidverhalten haben.
Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut und Buchautor. Unter anderem hat er Bücher über Neid und die deutsche Neidkultur geschrieben. Wir haben eine sehr starke Sozialstruktur und Kultur, sagt Wolfgang Krüger.
Und das führt natürlich dazu, dass bei uns soziale Spannungen geringer sind, dass Spaltungen geringer sind, als wir das in den Vereinigten Staaten zum Beispiel haben, in den USA.
Und um dieses Gefühl, dass hier bei uns jeder mitgenommen wird und niemand zurückbleiben muss, aufrechtzuerhalten, auch wenn es überhaupt nicht der Realität entspricht, dazu müssen eben bestimmte Spielregeln eingehalten werden. Und die lauten: Schweine reich werden, völlig okay, aber bitte nicht damit protzen. Auftritt Fettnapf Franck Ribéry.
Er kann protzen, aber dann war das immer in unserem Land so, dass der Betreffende abgestraft wird. Ja? Dass man das im Grunde nicht gut findet. Man könnte das ja übergehen. Aber ein solches Verhalten ist quasi so, dass jemand sich an die Spielregeln, die es in unserer Kultur gibt, dass man sich daran im Grunde nicht hält. Und die Reaktionen, die sind dann gewaltig.
Wolfgang Krüger sagt, es gibt noch einen anderen Punkt, weswegen wir ein Problem mit Franck Ribéry haben. Die Tatsache, dass er ein sozialer Aufsteiger ist. Mit so jemandem können wir Normalbürger uns nämlich viel eher vergleichen als beispielsweise mit den Kardashians, mit denen wir so gut wie nichts gemeinsam haben. Ribéry hat es geschafft, was jede oder jeder Einzelne von uns jetzt rein theoretisch auch schaffen könnte.
Ein Neid liegt da nahe. Und wenn der sich dann auch noch so daneben benimmt, ja, dann trifft ihn das mehr als die oberen 10.000.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist scheinbar ein ähnlicher Reflex wie bei der Rolex, bei der SPD-Politikerin mit Migrationshintergrund vor ein paar Monaten. Momentan regen sich seit Donnerstag Leute über Bayern-Spieler Franck Ribéry auf, weil er sich bei einem Starkoch in Dubai ein vergoldetes Steak hat kredenzen lassen. Es ist alles zugesagt zu dieser Geschichte. Wir wollen nur schnell noch klären, was passiert denn eigentlich mit diesem Gold in unserem Verdauungstrakt? Gastroenterologe Gero Moog haben wir gefragt. Also, das Steak hatte schon eine ordentliche Vergoldung. Ist das jetzt im Darm von Franck Ribéry und verklebt da die Zotteln oder landet das in der Kloschüssel?
Also aller Wahrscheinlichkeit nach das Letztere. Also dieses Gold, was da verwendet wird, und ich nehme an, dass das in dem Land, wo er das gegessen hat, genauso ist wie in Deutschland, ist halt normalerweise als Lebensmittelfarbstoff oder als Lebensmittelzusatz zugelassen und ist ungefährlich und wird vom Körper nicht aufgenommen. Also aus dem Grunde wird es wahrscheinlich einfach so ausgeschieden, wie es aufgenommen wurde.
Aber es handelt sich dann doch um echtes Gold?
Es handelt sich um richtiges Gold, ja. Und das ist mini-dünnes Blattgold, was man für solche Lebensmittel verwenden kann. Das gibt es ja auch in Deutschland in verschiedenen Gerichten. Ist sicherlich nicht üblich, aber wenn das jemand für nötig erachtet oder das besonders toll findet, dann kann man das so machen, ja.
Ja, kennen wir immer wieder so ein bisschen Gold über der Currywurst und so. Welche Wirkung kann denn Gold in unserem Körper haben? Also kann das dann auch irgendwann schädlich sein ab einer bestimmten Menge oder vielleicht sogar nützlich?
Also es gibt in dem Zusammenhang ja keine klaren Studien, die zeigen, wenn man so viel Gold zu sich nimmt, wird es gefährlich. Also wo wir Gold sicherlich nicht möchten, ist Gold, was man in die Blutbahn spritzt. Das wird ja seit vielen Jahren schon sehr kritisch gesehen, war ja auch mal eine Medikation für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis oder auch für die Schuppenflechte. Da hat man Gold auch mal verwendet. Wir wissen, dass das dann auch Einflüsse auf das Immunsystem hat, kann auch in höheren Dosen dann sehr toxisch wirken. Aus dem Grunde muss man sagen, da ist es sicherlich nicht gut, wenn man es oral aufnimmt und vor allen Dingen in der Form, in der es eben auch als Lebensmittel Gold in Anführungsstrichen zugelassen ist, ist es wahrscheinlich nicht toxisch und auch nicht gefährlich. Aber natürlich, wie Sie schon richtig sagen, kommt es immer auf die Menge an. Wenn Sie das jetzt jeden Tag essen, dann würde ich nicht dafür garantieren, dass es nicht auch irgendwann toxische Effekte hat.
Wenn ich dann danach in die Schüssel gucken würde, in die Kloschüssel, würde ich das dann sehen oder wird das so zerhäckselt in meinem Körper, dass das so nur noch einzelne kleine Stückchen sind, die da in meinem Kot drin sind?
Na, Gold ist ja normalerweise, muss man sagen, relativ widerstandsfähig, auch gegenüber Magensäuren oder auch gegenüber Speiche, sodass das wahrscheinlich in der Tat auch so ausgeschieden werden könnte. Aber natürlich in dem Stuhl, der ja dann auch bräunlich oder halt durch die Gallenfarbstoffe dunkel gefärbt ist, wird es wahrscheinlich nicht auffallen, man wird es nicht erkennen.
Gastroenterologe Gero Moog in Deutschlandfunk Nova. Also Gold essen, so ein bisschen, gar kein Problem, kommt wieder raus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.